SRF 1.
Espresso.
Ja, länger arbeiten, ohne dass man mehr verdient. Das ist nach der Euro-Krise im Januar 2015 in vielen Firmen Realität geworden. Und das hat ein paar Leute natürlich auch aufgeregt. Oliver Futter in unserem Konsumentenmagazin, der hat mal geschaut, ob in diesen Firmen die ganze Aktion wirklich etwas gebracht hat.
Ja, genau. Und das ist nicht überall so der Fall gewesen, wie man sich das erhofft hat. Dann sagen wir dieser Sendung all denen, die das WLAN zu Hause nicht recht tut, wie sie das Internet in die ganze Wohnung oder ins ganze Haus hineinbringen. Und unsere Rechtsfrage, muss ich, wenn ich zügle, wirklich den Storren auf dem Balkon putzen oder sogar putzen lassen, weil er einen Graustich hat? An diese Aufregung erinnern sich viele. Im Januar 2015 hat die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben. Speziell auch für durch die Maschinenindustrie ist ein Aufschrei gegangen. Ihre Produkte sind nämlich wegen dem schlechten Wechselkurs im Euro-Raum über Nacht 20% teurer geworden. Eine heikle Situation für eine Exportbranche. Fast 100 Firmen haben darum auf einen Krisenartikel im Gesamtarbeitsvertrag zurückgegriffen. Sie haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger arbeiten lassen, und zwar gratis. Was hat das diesen Firmen gebracht und wie sehen die Arbeitnehmerverbände die harte Massnahme im Rückblick? Nicole Hose hat nachgefragt.
Die Firma V Zug produziert in der Schweiz Waschmaschinen, Tumbler und Küchengeräte. Im Zuge der Euro-Krise hat sich die Geschäftsleitung in Absprache mit der Personalkommission entschieden, dass die Mitarbeiter im Herbst 2015 länger arbeiten müssen und das ohne, dass sie dafür Geld bekommen. Das ist bei der Belegschaft nicht gut angekommen, erzählt Rolf Jenny, Personalchef bei V-Zug.
Ja, Sie können sich vorstellen, das war nicht super für unsere Belegschaft. Das heisst, ein Haufen haben das nicht cool gefunden, um das Wort so zu nennen. Es war eine unternehmerische Massnahme, die kollektiv eingeführt worden ist im Herbst 2015. Die Erfahrungen waren unterschiedlich.
Unterschiedliche Erfahrungen, das heisst im Fall von V-Zug, dass sich die Arbeitszeitverlängerung unter dem Strich nur bedingt gelohnt hat. Es sei nicht so viel mehr geleistet worden, wie man sich das in der Geschäftsleitung erhofft hätte.
Es ist ja so, wenn mehr Stunden geleistet werden, nominal, dann haben sie auch müdere Leute, unmotiviertere Leute, was ganz klar zu mehr Absenzen führt oder Unfall führt.
In die gleiche Richtung gehen auch Beobachtungen von Christoph Burkhardt vom Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz. Es sei eine Illusion zu glauben, die Leute denken mehr arbeiten.
Das hat auch haben Statistiker und Arbeitsmediziner herausgefunden, dass der Mensch irgendwo im Pensum von 40 Stunden fast am produktivsten ist. Und wenn er halt dann nachher länger muss am Arbeitsort anwesend sein, dann macht er häufig einfach das Gleiche. In längerer Zeit.
Am Schluss produziert der Mitarbeiter also nicht mehr Schrauben, nur weil er 2 Stunden länger arbeiten muss, sondern er braucht für jede einzelne Schraube einfach mehr Zeit. Es gibt aber durchaus auch Firmen gegeben, die diese Massnahmen positiven Effekt hatten. So zum Beispiel, dass man die Arbeitsplätze nicht ins Ausland verlagert hätte.
Man muss da unterscheiden. Also, wir sind hier 3 Gruppen. In einer Gruppe hat es sicher etwas gebracht, wie Betrieb an der Wand gewesen sind, ganz klar. In anderen hat es einen psychologischen positiven Effekt gehabt, aber wäre wahrscheinlich so nicht nötig gewesen. Im dritten Fall haben die Unternehmen klar profitiert.
Der Christoph Burkhardt vom Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz erzählt ein Beispiel von einem Unternehmen, das dank der Gratisarbeit der Mitarbeitenden den grössten Gewinn in der Firmengeschichte eingefahren hat. Und die Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben, die haben eingeschaut. In diesem Fall sei der Krisenartikel zur Gewinnmaximierung missbraucht worden, findet Christoph Burkhardt. Er wird darum, dass der Krisenartikel im GAV so umformuliert wird, dass das nicht mehr passieren kann. Anderer Meinung ist Ivo Zimmermann. Er ist Mediensprecher vom Maschinenindustrieverband Swissmem. Ihm sind keine Missbrüche bekannt. Die Verbandsmitglieder haben gute Erfahrungen mit dem Krisenartikel gemacht.
Feedback zeigt, dass die Arbeitszeiterhöhung mitgeholfen hat, Kosten zu senken, die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und damit auch mitgeholfen haben, Arbeitsplätze zu sichern.
Aber er versteht es schon, dass niemand gerne gratis arbeiten. Trotzdem, für den Verband Swissmem hat sich der Krisenartikel bewährt.
Nach dem 15. Januar 2015 waren wir in einer Krisensituation. Über Nacht sind Produkte im Hauptmarkt Europa von unseren Firmen um 20% gestiegen. Insofern haben die Firmen müssen handeln und sie haben verschiedenste Massnahmen getroffen. Und eine davon ist die Arbeitszeiterhöhung.
Ende September laufen die letzten Arbeitszeitverlängerungen aus. Betroffen sind noch 5 Firmen. Alle anderen Firmen sind schon viel früher zurück auf die 40-Stunden-Woche.
Ja, und wenn auch Sie zu denen gehören, die wegen dieser Euro-Krise länger haben müssen arbeiten, ohne mehr zu verdienen, uns interessiert, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Hat es für Ihre Firma etwas gebracht? Schicken Sie uns ein E-Mail an espresso@srf.ch oder schreiben Sie direkt einen Kommentar zum Beitrag von Nicole Rose ins Internet auf srf.ch/espresso. Ja, und wenn Sie zuhause im Internet surfen, dann machen Sie das vermutlich wie ich über WLAN, also drahtlos, ohne dass Sie den Computer noch einstecken müssen. Jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere von Ihnen, schön wär's, weil das WLAN zuhause nur ein Problem macht. Es wird in der Wohnung oder im Haus einfach nicht recht funktionieren. Nur schon schnell ein Rezept in der Küche anrufen, zum Beispiel, klappt nicht. Der Grund dafür ist häufig ein zu grosses Haus oder zu dicke Wand. Ich habe Peter Buchmann von der SRF Digitalredaktion gefragt, was kann man in so Fällen machen?
Es gibt 2 Varianten. Bei der ersten bringt man das Internet über die Stromleitung in eine andere Ecke der Wohnung oder auf einen anderen Stock im Haus mit einer Stromleitung, mit einer sogenannten Powerline.
Was braucht es da dazu?
2 Geräte. Eins verbindet man mit dem Stromnetz und dem Internet. Das zweite Gerät steckt man einfach dort ein, wo man Internetzugang gern hätte. Die Stromleitung transportiert dann nicht nur Strom, sondern auch Daten vom Internet. Dafür braucht es keine zusätzlichen Geräte mehr. WLAN-Funk ist beim Powerline-Adapter schon eingebaut beim zweiten. Dann kann man das WLAN ganz normal brauchen.
Ein Gerät beim Internetzugang und das Gerät dort, wo man das Internet im Haus haben will. Und sonst zum Einrichten, ist das kompliziert?
Nein, das ist wirklich für Laien gedacht. Das ist so gemacht, dass auch ein Amateur das installieren kann.
Also es braucht nicht nochmal zusätzliches Netz mit einem Passwort. Die Powerline-Verbindungen langen. Jetzt gibt es die schon länger und sie haben nicht unbedingt den besten Ruf. Man hört da immer wieder von Problemen.
Die Powerline-Geräte sind in den letzten Jahren besser geworden. Die Datenrate, die Geschwindigkeit, die einem versprochen wird, die muss man aber mit Vorsicht geniessen. Die ist vielfach massiv tiefer, als was auf den Schachteln steht. Es kann auch zu Schwankungen kommen von dieser Datenrate. Es gibt sonst Probleme zum Teil mit Powerline, je nachdem, wie das Haus verkabelt ist oder was für Geräte das sonst noch angeschlossen sind. Powerline selber kann auch andere Geräte stören, ein Fernseher zum Beispiel oder ein Modem. Aber wenn es funktioniert, dann ist es wirklich sehr praktisch, wirklich eine wunderbare Lösung.
Wie finde ich jetzt heraus, ob so eine Powerline bei mir zuhause funktioniert?
Am besten probiert man es einfach mal aus. Man schaut, ob man einen Bekannten hat, der einem vielleicht 2 so Geräte auslehnen kann. Oder man kauft halt mal so eine Einrichtung. Die kostet in der Grössenordnung ab 50 Franken bis 80 Franken, kommt man schon ein gutes Gerät über. Im schlimmsten Fall muss man dann halt so ein Gerät nachher wieder verkaufen, wenn es nicht geht.
Du hast ja gesagt am Anfang, es gibt 2 Varianten, um das Internet im Haus oder in einer grossen Wohnung an einen anderen Ort zu bringen. Wenn Powerline jetzt nicht funktioniert, wie bringe ich dann das Internet in einen anderen Raum oder Stock?
Mit einer Datenleitung, und ich meine jetzt nicht die dicken Netzwerkkabel, die man kaum unter den Türen durchbringt, sondern eine ganz dünne Glasfaserleitungen. Die sind so dünn, dass sie neben dem 220-Volt-Kabel, das in der Wand eingebaut ist, noch Platz haben. Ein Elektriker kann so eine Datenleitung in dem Rohr einziehen, wo die Stromleitung bereits verlegt ist. Das kostet mit Material um die 250 Franken.
Also dann hat der Elektriker die Datenleitung installiert. Ich nehme an, da hat es vielleicht eine, so eine Art Stecker am anderen Ende. Und dann, was mache ich dort? Was brauche ich dort noch?
Also wenn man dort in dem Zimmer WLAN-Zugang will, dann braucht es einen Access Point. So Geräte gibt es ab etwa 60 Franken. Die sehen aus wie das Gerät, das man schon hat, wenn man WLAN-Zugang hat. Wenn man kein WLAN braucht, dann braucht es eigentlich nichts mehr. Dann kann man einfach den Computer dort einstecken.
Informationen vom SRF-Digitalredakteur Peter Buchmann. Jetzt einfach nur nicht gesprengt, bevor Sie gerade losrennen und irgendwelche Sachen posten oder Kabel installieren. Schauen Sie doch noch unsere Tipps an, wie man das WLAN kann optimieren zu Hause. Die finden Sie auf srf.ch/espresso oder hören Sie den Ratgeber am 10 ab 11 hier auf SRF 1. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso am 23 ab 8. Wer schon gezügelt hat, weiss, dass einem die Wohnungsabgabe recht auf dem Magen liegen kann. Ist echt alles genug gut geputzt oder findet der Vermieter noch Dreck oder etwas anderes, wo einem nicht passt und wo er einem dann verrechnen will? In so Fall kommt dann schnell einmal das Mietrecht ins Spiel.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Der Espresso-Hörer Thilo Eckhardt hat kürzlich seine Wohnung abgegeben und dort hat eben seinem Vermieter etwas nicht gepasst.
Ich habe jetzt seit 11 Jahren in einem Apartment gewohnt, ein Neubau damals, und zum Auszug wurde ich aufgefordert, die Storen zu reinigen, die Markisen zu reinigen oder reinigen zu lassen. Und da habe ich mich gefragt, kann man das wirklich von uns verlangen?
Klar, so etwas ist ein Fall für unsere Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner. Ich habe sie gefragt, muss der Herr Eckhardt jetzt wirklich nach 11 Jahren eine Hebebühne organisieren oder ein Putzinstitut, um die Storen zu waschen?
Nein, was der Vermieter da verlangt, das ist völlig überrissen. Ein Graustich nach 11 Jahren an einem Sonnenstoren, das ist eine völlig normale Abnutzung. Und für normale Abnutzungen haftet der Mieter ja ohnehin nicht. Und dann habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass man als Mieter von der Wohnungsübergabe einen Sonnenstoren putzen muss.
Aber man muss die Wohnung ja putzt abgeben. Was ist denn da Pflicht zum Putzen und was nicht?
Also man muss alles putzen und pflegen, was man gefahrlos, ohne einen grösseren Aufwand und ohne ein besonderes Fachwissen kann selber machen. Und bei diesen Sonnenstoren sind eben genau all diese Voraussetzungen überhaupt nicht erfüllt. Das heisst, der Herr Eckhardt, der müsste ja mindestens eine Leiter oder sogar noch einen Kranen organisieren. Das ist gefährlich. Vor allem aber ist es auch ein riesen Aufwand. Und darum muss der Vermieter, wenn er die Sonnenstoren putzen lassen, dann muss er selber eine Firma aufbieten, die das kommt, machen.
Also die Feuerwehr muss niemand kommen, um einen Sonnenstoren zu putzen lassen. Wie ist es mit Fensterläden?
Da gilt genau das Gleiche. Wenn ich gut ankomme und ich kann selber putzen, dann muss ich das auch selber machen. Wenn ich aber im 5. Stock wohne und ich habe ganz grosse Läden, wo ich von der Wohnung aus nicht ankomme, dann muss ich das nur putzen, wenn ich das könnte, ohne das Risiko mit dem Hilfsmittel machen.
Du hast vorher noch gesagt, man müsse etwas nicht selber machen, wenn es dafür ein besonderes Fachwissen brauche. Zum Putzen braucht es ja nicht unbedingt ein grosses Fachwissen.
Ja, bei Böden und bei Fenstern meistens nicht. Umstritten ist die Frage aber immer wieder, wenn es darum geht, ob Mieterinnen und Mieter die Boiler selber putzen und entkalken oder entkalken lassen. Weil dort braucht es eben meistens ein spezielles Wissen. Streit gibt es auch immer wieder, weil der Vermieter verlangt, dass man vor dem Zügel noch beim Geschirrspüler oder bei den Waschmaschinen einen Service machen lassen. Bei diesen beiden Beispielen gilt die Regel, der Mieter muss das selber machen, aber nur, wenn es bis maximal 150 Franken kostet.
Und was drüber ist?
Was drüber ist, das muss der Vermieter zahlen.
Also, man muss beim Putzen vor einer Wohnungsübergabe nicht Kopf und Kragen riskieren. Wenn Sie jetzt bald Ihre Wohnung abgeben oder nicht sicher sind, was Sie putzen müssen oder welche Mängel zahlen,
ja, dann haben wir euch einen Link zusammengestellt mit einem Merkblatt vom Mieterinnen- und Mieterverband. Das Ganze ist aufgeschaltet auf srf.ch/espresso.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.